Hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, willkommen bei meinem Podcast Immo Insight und heute habe ich David Jakob Huber bei mir zu Gast, ein Wohnbauaktivist und BFW-Verbandsgeschäftsführer. Freut mich wirklich sehr und ganz zum Ende, daher bleibt dabei, gibt David, der ja kürzlich erst sein Buch Wohnungsbau First geschrieben hat, die Top 3 Tipps, wie man heute günstig, wirtschaftlich bauen kann und bauen sollte. In diesem Sinne, ich freue mich sehr auf den Austausch. Lieber David, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt wirklich auf das Gespräch.
Ja, dann nicht lange fackeln. Los geht's, oder? So, David, wir haben es ja in der Anmoderation schon gehört, du bist Wohnungsbauaktivist und wir beide haben uns ja kennengelernt durch den Andy Mendler, den wir beide sehr gut kennen und du warst ja mal in einem meiner Webinare und wir haben dann schnell festgestellt, es gibt ja viele Parallelen und wie wir auch schon feststellen mussten, kannst du, obwohl du geboren in Kärnten bist, als Österreicher deutlich besser Deutsch als ich.
Ja, los. Kann passieren, ne?
David, ich würde sagen, so für die Zuhörer, vielleicht führ uns doch mal bitte noch einmal kurz durch deine Vita, damit wir alle genau wissen, mit wem wir heute sprechen und dann steigen wir direkt ein in unser Lieblingsthema Bau, Immobilien, Wohnungsbau.
Ja, meine Vita ist relativ ungewöhnlich, um es mal so zu sagen. Ich bin 1966 in Österreich geboren, als drittes Kind einer Bergbauernfamilie. Habe ganz normal Einzelhandelskaufmann gelernt, habe dann den Speditionskaufmann dazu gemacht und war dann 2 Jahre in Italien, bevor mich das Leben nach Norddeutschland gespült hat, wo ich dann auch tatsächlich Deutsch gelernt habe oder Deutsch lernen musste, weil mit Kärntner Dialekt kommt man hier oben nicht weit. Ja, ich habe dann einige Jahre noch im Speditionsbereich gearbeitet, bin dann umgewechselt zu Würth, habe dort in dem Bereich Windenergie und erneuerbare Energien gearbeitet, bevor ich dann von Kone Aufzüge und Rolltreppen angeworben wurde und habe dort auch einiges gemacht in Bezug auf Energieeffizienz. Ja, und jetzt seit 13 Jahren und ein paar Monaten bin ich Geschäftsführer des BFW Niedersachsen-Bremen, bin also Lobbyist der privaten mittelständischen Immobilienwirtschaft und vertrete die Interessen von Bauträgern, Projektentwicklern und Wohnungsunternehmen. Und tatsächlich eins meiner großen Themen ist erstens mal Ökologie, aber auch Ökonomie und vor allem bezahlbarer Wohnraum. Ja. Denn letzten Endes wird die Gesellschaft daran gemessen, ob genug Wohnraum da ist oder nicht.
Ja, ja.
Das so ganz kurz zu meiner Vita. Du bist ja aus Bayern nicht rausgekommen. Ich bin ein bisschen rumgekommen.
Ja, ich bin zu meiner Ehrenrettung, muss ich sagen, ich war ja 8 Jahre lang in der Welt unterwegs, auch viel im Ausland. Aber dort hast du den Vorteil als Bayer, du darfst Englisch sprechen und kannst deinen bayerischen Dialekt beibehalten. Und von daher, ich war nur einmal ein paar Monate in Frankfurt beruflich und ansonsten mittlerweile bin ich ja auch deutschlandweit unterwegs und auch in Österreich, teilweise auch noch weiter ins Ausland. Aber bisher hat mich jeder verstanden.
Der funktioniert auch ganz gut.
Das passt schon. Also ich fühle mich wohl und solange man mich einigermaßen versteht. Aber David, lass uns gleich mal einsteigen in das Wohnungsbauthema. Das eint uns ja doch sehr. Bei mir geht es ja auch sehr, sehr stark um die Kosten. Baukosten ist mein großes Thema. Viele denken immer wieder, ich will nur hässliche Wohngebäude. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und viele denken auch immer wieder, dass ich Gegner von Architekten bin, was ja auch totaler Quatsch ist. Ich bin der Meinung, wenn wir es schaffen, und da bist ja du durch den BFW viel, viel näher dran, wenn wir es schaffen, dass wir hochwertig bauen, aber vielleicht mit weniger Anforderungen und sinnvoller als noch, also ich sag mal, am besten so wie vor 10, 15 Jahren, dann gibt's auch Wohnungen, dann gibt's Wohnraum, weil die Projektentwickler und Bauträger müssen einfach Geld verdienen. Das ist das, was ich immer nicht verstehe, wenn immer alle, dann wird demonstriert und die Immobilienpreise und die Mieten sind so hoch. Ja, das ist ja alles selbst gemacht. Oder wie siehst du das?
Da bin ich komplett bei dir. Das Thema ist ganz einfach, lass uns doch einfach mal nach Holland schauen, wie die Holländer bauen. Die bauen schöne Gebäude, die bauen zweckmäßige Gebäude, die bauen für den Menschen, entwickeln auch für den Menschen und die Wohnqualität dort ist sehr, sehr hoch. Die Häuser brennen nicht schneller ab, die fallen nicht schneller zusammen. Funktioniert. Schauen wir mal nach Dänemark. Dänemark genau dasselbe. Auch dort entwickelt man ganz anders und bezahlbarer und preiswerter. Nur wir hier in Deutschland, wir haben einfach auch ein Thema, dass wir extrem teuer bauen und dann, leider Gottes typisch deutsch, immer mit einem Sicherheitspuffer mit drin. Und dieser Sicherheitspuffer, der ist einfach der Wahnsinn schlechthin und der kostet uns Geld. Und das Zweite ist, wir Deutschen haben leider es irgendwie verlernt, Innovationen zu leben und Innovationen auszuprobieren. Und das ist ein Systemfehler. Der Systemfehler liegt einfach daran, dass wir heute eine Bauordnung haben, dass wir ein sehr restriktives Fördersystem haben und vor allem, dass wir eine sehr, sehr restriktive Lobby haben, die Innovationen eigentlich gar nicht zulässt. Ich will mal ein Beispiel sagen, Warmwasseraufbereitung. Der Strom für die Wärmepumpe ist ein guter Strom. Und der Strom für den elektrischen Durchlauferhitzer ist plötzlich ein ganz böser Strom. Und da machen wir vieles falsch. Und das ist auch tatsächlich den Lobbyismus geschuldet, der in Deutschland einfach mittlerweile überbordend ist.
Und wie, also was mich echt jetzt interessiert, weil da bin ich nicht im Thema, wie ist das denn im Ausland, im europäischen Ausland vielleicht auch mit Förderungen? Bei uns steht und fällt ja ganz viel mit Förderungen, Zuschüssen, weil du sonst ja überhaupt nicht mehr die Chance hast, wirtschaftlich zu bauen oder kaum. Wie machen das andere Länder?
Und das ist der größte Quatsch überhaupt.
Ja.
Unser Credo auch, und wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, den Dirk Zalewski, unser Credo ist eigentlich, wir müssten wieder in die Lage versetzt werden, bezahlbar zu bauen, ohne dass wir überhaupt Förderungen brauchen.
Absolut.
Das wäre das Beste und das wäre das Schönste für alle, weil der ganz große Vorteil wäre dann ja auch, dass einfach ganz viele Menschen, die heute in das Bauvorhaben reinquatschen, einfach außen vor wären.
Genau.
Und je schneller wir dahin kommen, dass wir Innovationen leben, dass wir wieder preiswerter und vor allem vernünftiger bauen können, desto besser wäre es für alle.
Unbedingt, unbedingt. Ich bin ja auch jemand, der immer wieder Werbung dafür macht, dass Architekten und Ingenieure und Handwerker wieder mehr Freiheiten leben sollten und auch, muss man aber auch fairerweise sagen, aber auch nutzen sollten, weil darüber hatte ich mit Dirk Zalewski ganz, ganz herzlich diskutiert. Da verweise ich gerne auf den Podcast von vor 6, 7, 8 Monaten, weil Normen und Richtlinien sind ja nicht per se bindend, also haben keinen gesetzesähnlichen Status. Und aber wie du richtig, das finde ich schön, dass du es gesagt hast und ausnahmsweise nicht ich. Es ist ja schon typisch deutsch, dass man immer mit um die Burg alles einhalten will und dann kommt noch der Sicherheits- und Angstpuffer drauf. Mhm. Dann kommen genau. Von der KfW und so weiter noch die Förderrandbedingungen, die es natürlich auch nochmal erhöhen. Und warum sind wir so Angsthasen oder wie seht ihr das auch im Verband?
Das weiß ich nicht, warum wir solche Angsthasen geworden sind. Das Thema ist halt auch, guck dir doch mal an, wie die Normen entstehen. Ich war ja selber auch einige Zeit in einem Normenausschuss. Ich sage jetzt nicht in welchen, aber ich weiß, wie das System funktioniert. Und ich will es einfach mal an dem Thema Warmwasser aufmachen. Mhm. Stell dir vor, du willst eine Turnhalle bauen für Schüler und Schülerinnen in irgendeiner Schule. Dann, und das ist ja die gelebte Praxis, dann gehst du in so eine Turnhalle rein und dann hast du 10 Duschen oder Duschkabinen für Mädchen und 10 für Jungs und es wird unterstellt, dass alle 20 Duschkabinen immer exakt zur selben Sekunde betreten werden und genutzt werden. Genau das Gleiche machen wir bei der Warmwasseraufbereitung für die Wohnungen. Wir unterstellen allen Bürgern und Bürgerinnen, dass sie morgens pünktlich um 6 alle aufstehen und alle bei 45 Grad mindestens duschen wollen. So, was ja Schwachsinn ist. Das heißt, das verteilt sich hier alles ein bisschen. Und wir Deutschen, wir planen dann ganz gerne, ja, alles klar, wir brauchen jetzt um 6 Uhr morgens, was weiß ich, 200 Liter Wasser, Warmwasser mit 60 Grad in der Sekunde, damit alle vernünftig versorgt sind. Und das ist sowas fernab von der Praxis. Ein anderes Beispiel, das kann man auch ganz offen sagen, das ist das Thema statisch. Wir rechnen, wenn wir heute Häuser bauen, Andi Mendler ist ja so ein Experte, der sagt, lass den Stahl in tragenden Wänden überweg, braucht man nicht, ist überflüssig. Super, ja. Aber die gelebte Praxis ist, wir machen oder berechnen, wie viel Stahl gebraucht wird, legen dann noch einen Sicherheitspuffer oben drauf. Genau dasselbe machen wir beim Beton und schon sind wir statt bei einer 20 Zentimeter Wand bei einer 30 Zentimeter Wand. Correct. Das ist so typisch deutsch, das brauchen wir unbedingt. Und das ist aber der größte Quatsch ever, den wir uns da leisten. Das heißt, wir verpulvern viel zu viel Material, wir verpulvern viel zu viel Energie in den Bau der Häuser. Und wenn wir das Überflüssige weglassen würden oder könnten, dann wäre uns schon echt viel geholfen. Genau das gleiche Thema ist, und du hast es ja gerade angesprochen, muss denn bezahlbarer Wohnbau hässlich sein? Und da sage ich ganz klar nein.
Genau.
Schönes Beispiel dafür ist, fahr mal nach Wien. Ehemaliger Ostbahnhof ist das, glaube ich, das Sonnenwendquartier heißt das jetzt. Das ist ja alles serieller Wohnungsbau, das ist alles bezahlbarer Wohnungsbau und wenn man dort durchgeht, sieht man durchaus ansprechende, moderne Architektur, wo Menschen leben, die sich dort wohlfühlen und die dort gerne leben und das sind schöne Bauten. Ich kenne auch einige Unternehmen aus der BFW-Familie, die auch seriell bauen, die auch bezahlbar bauen und trotzdem sind es schöne Häuser, weil letzten Endes muss man ganz ehrlich sagen, dem Bewohner und der Bewohnerin, der ist es eigentlich relativ egal, ob die Wand draußen weiß ist oder ob die Klinkerfassade ist. Wichtig ist, wie die Wohnung innen aussieht und ob die Wohnung innen lebenswert ist. Richtig. Und eins kann ich dir sagen, Peter, wenn du die Normen heute ausführst und du hast eine 30 Zentimeter Betonmauer, dann hast du noch 20 Zentimeter WDVS außen vor, dann hast du so eine Schießscharte vorm Fenster. Das haben wir früher gemacht im Mittelalter, als wir Burgen gebaut haben, haben die Leute rausgeschossen. So was bauen wir heute. Und ob das schön ist, weiß ich nicht.
Ich find's furchtbar und also mir wird das ja ganz oft, also ich bin ja sehr, sehr, sehr laut unterwegs und ich propagiere auch bewusst insbesondere von quantitativen, normativen Anforderungen abzuweichen, weil ich bin ja schon ein Qualitätsjunkie. Aber wie du sagst, wenn wir arbeiten, die ersten Dinge, die wir immer machen, wir nehmen die Angst- und Risikopuffer raus, weil wenn du die Norm einhältst, dann bist du ja schon, sehen wir uns mal ehrlich, mehr als auf Nummer sicher. Mehr als auf Nummer sicher.
Richtig. Vor allem, du musst ja immer eins überlegen, wie entstehen denn Normen eigentlich? Normen sind ja nichts anderes als Erfahrungswerte. Und letzten Endes ist es einfach so, wenn du eine Norm nimmst heute, eine ganz normale gängige Norm, dann wird ja immer erst in der Norm der höchste Standard überhaupt definiert. Und danach hast du dann in den Erläuterungen Ausnahmetatbestände. Das heißt, dann kannst du anfangen abzuschiften. Warum schreiben wir denn die Normen nicht mal komplett um und sagen, das ist die Mindestnorm, sagen wir jetzt mal eine 20 Zentimeter Betonmauer, ist die Mindestnorm. Und wenn du mehr erreichen willst, dann kannst du das und das machen, um eventuell erdbebensicher zu sein oder whatever. Ja, wobei, Andreas hat es ja auch bewiesen. Erdbeben sicher ohne Bewährung geht auch, als es funktioniert und das kostet deutlich weniger. Vor allem wir tun der Umwelt ja auch einen Gefallen. Und eins sage ich dir auch, Peter, das größte Problem ist tatsächlich nicht der Architekt. Ich kenne jemanden, der sagt immer, Architekten können nicht mit Geld umgehen, weil die gehen ja immer nur mit dem Geld von anderen um. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch gesagt, hat aber was Wahres dran. Aber das größte Problem, das wir heute tatsächlich haben, das ist die Entlohnungsform der Architekten.
Richtig.
Weil je höher die Bausumme, desto höher ist sein Honorar. Und ich würde heute tatsächlich vorschlagen, dass ich sage, und andere Länder machen ja das durchaus auch mit Erfolg, dass die einfach sagen, okay, wir haben hier einen Normenbau, der kostet jetzt, was weiß ich, 4.000 Euro der Quadratmeter angenommen. Und von jedem Euro, den du als Architekt einsparst, kriegst du 50 Cent als Honorar obendrauf.
Ja, genau meine
Methode. Dann würden wir nämlich plötzlich dann würde man nämlich plötzlich ganz anders bauen. Und ich glaube auch, Architekten müssen gut bezahlt werden, logisch, weil wir brauchen schöne Häuser, aber nicht nach der gängigen Gebührenordnung. Das ist der Tod für bezahlbares Bauen.
Ja, ja, gleiches gilt ja im Übrigen ja auch für die TGA-Ingenieure und für alle anderen. Das ist ein Konstruktionsfehler. Ich bin da vollkommen bei dir. Und wenn ich sehe, auch ich komme ja aus der TGA-Welt, die Architekturbrille habe ich ja nur als Bauträger und Projektentwickler immer auf und dadurch gelernt. Aber in der TGA ich hatte neulich ein Bauvorhaben, bei dem haben wir eine von zwei Lüftungszentralen rausgeworfen. Komplett ersatzlos. Das musst du dir mal vorstellen. Und
ja. Funktioniert trotzdem, ne?
Es ist echt krass, weil der gesunde Menschenverstand ausgeschalten wird und wir dürfen uns nicht wundern, dass es so teuer ist. Und wenn du dir dann noch auch das sehe ich schon sehr kritisch, die Anforderungen der Fördergeldgeber anschaust. Also hier Lieblingsstichwort Käufe wie 40 QNG oder auch DGNB-Anforderungen und so weiter. Es ist halt, wir dürfen uns nicht wundern, wenn es nicht mehr wirtschaftlich wird.
Ja, mit DNGB sagst du jetzt auch so ein Stichwort, das ist für mich ja auch so ein kleines rotes Tuch. Weil wenn du dir die DNGB anguckst, wer ist die DNGB, was macht die eigentlich, ist es eigentlich ganz oft das Papier nicht wert, auf den es geschrieben ist. Und das Zweite ist, gerade diese QNG-Richtlinien, die kann ich heute auch ganz locker ohne DNGB machen. Es gibt mittlerweile einige Zertifizierungsverfahren, die kosten Bruchteil dessen, was die DNGB kostet, sind genauso effektiv, quatschen die aber deutlich weniger in den Wohnbau rein. Das Problem ist ja heute, wenn aber du heute
bei. DNGB ist halt wieder deutsch, gell? Du bist halt wieder.
Ja, ist typisch deutsch.
Ja, genau.
Aber sag mal, ein Ami, der in Deutschland ein Haus kaufen will, der sagt, ich brauche ein QNG-Zertifikat, dann sagst du denen, ja, ich habe hier ein DNGB-Zertifikat da, dann sagt er, what the fuck, was ist das denn? Das kennen die gar nicht.
Das kennen die gar nicht, deswegen, ja, es ist auch gut.
So, das heißt, das ist ja viel zu national. Wo ist denn die DNGB tätig? Die ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, also im deutschsprachigen Raum und jetzt neuerdings ein bisschen in Dänemark und in umliegenden Ausland, in den Niederlanden, glaube ich, sind sie jetzt auch aktiv, aber die kosten ein Schweinegeld, treiben die Preise in die Höhe und vor allem, und das ist das Thema, und du sagst es ja gerade, es quatschen dir, wenn du heute Bauträger bist, es quatschen dir so viele Leute mit rein. Da sind die Förderstellen, da ist die DNGB, da sind es dann die Baubehörden, die teilweise sich selber verwirklichen wollen. Du hast als Bauträger oder als Projektentwickler heute ja in einigen Bereichen selber gar nichts mehr zu sagen. Und das ist das Tödliche. Wir müssen die Bauwirtschaft wieder in die Lage zu versetzen, dass sie Herr des Gebäudes sind und selber bestimmen und sagen, ich mache das jetzt. So, und da muss man auch das Mietrecht entflechten, logischerweise. Da müssen wir einiges machen. Dafür gibt es ja uns als Verband. Dafür kämpfen wir auch, dass wir da auch vernünftige Regelungen hinkriegen. Ich will mal ein anderes Beispiel sagen, was den Preis unglaublich nach oben treibt. Das ist das Thema Schallschutz.
Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Schau mal da noch, ich war erst im Urlaub in Frankreich, die lachen uns aus.
Wirklich. Ja, das ist total irre. Ich wohne hier auch in einem relativ neuen Bau, der ist 2016 bin ich hier im Neubau eingezogen. Das Ding ist so gut gedämmt, dass ich habe ein großes Wohnküche quasi, und wenn der Kühlschrank da drin anspringt, dann höre ich den. Und der stört mich. Warum? Weil von draußen überhaupt nichts mehr reinkommt. So, es sei denn, ich mache das Fenster auf. Das sollte ich aber nicht aufmachen, weil ich ja eine Lüftungsanlage habe. Was für ein Schwachsinn. Ne? Und es gibt tatsächlich gerade eine aktuelle Studie, die finde ich total spannend, dass der übertriebene Schallschutz, den wir heute haben, zusätzlich zur Vereinsamung der Menschen beiträgt.
Das ist total irre. Du hast ja überhaupt, also ich.
Aber auch na, ist auch logisch, wenn du vom Nachbarn oben überhaupt nichts mehr hörst oder von unten, hast du das Gefühl, du bist hier völlig allein im Haus, du nimmst die Umgebung nicht mehr wahr und das ist der Wahnsinn, den wir betreiben. Und du hast es ja vorhin auch ganz, ganz cool noch gesagt, du kommst aus der DGA. Ganz ehrlich, denk mal 15, 20 Jahre zurück, haben wir da für den Bauantrag einen kompletten Fachplaner von DGA gebraucht, der einen kompletten Ordner für ein Mehrfamilienhaus füllt, um das zur Baubehörde zu tragen. Genau das gleiche ist Fördertechnik, Aufzüge. Heute kannst du einen Aufzug nicht mehr selber planen. Du brauchst einen Fachplaner.
Aber es wird alles immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ja. Aber du bist ja als Verbandsgeschäftsführer hier auf einer sehr hohen Ebene unterwegs, was auch absolut zwingend erforderlich ist, dass wir mal dagegen arbeiten. Was empfiehlst du jetzt einem Zuhörer, der selbst Bauherr ist oder Investor ist? Würde mich mal interessieren, weil ich habe auch hier eine ganz klare Meinung. Wie gehst du vor, um heute wirtschaftlich zu bauen?
Also ich würde als erstes, und das empfehle ich auch, dazu habe ich auch ein Buch geschrieben, ich empfehle den Leuten heute, das, was hier zwischen den Ohren ist, einfach mal zu nutzen und sich selber was zuzutrauen. Ja. Das ist das Wichtige. Ja. Leute, traut euch doch selber zu. Ihr habt doch einen gesunden Hausverstand mitgebracht. Und wenn ihr das Geld habt, ein Mehrfamilienhaus zu bauen, dann unterstelle ich euch mal, dass ihr euren Denkapparat auch nutzen könnt. Also es ist eigentlich relativ logisch. So, das Zweite ist, haltet einfach Augen und Ohren offen und guckt, wo könnt ihr mal mit Innovationen arbeiten und habt einfach nur mal das Ziel, bezahlbares Bauen zu machen, ohne dass er die Leute von den Förderbanken oder von der KfW braucht. Es geht. Das funktioniert. Aber dazu müsst ihr einfach auch wissen, was ihr da tut. Und die meisten wissen es ja. Nur es ist da ja auch immer wieder die Angst dabei. Ja, wenn ich jetzt keinen Fachplaner für die DGA habe, dann bin ich eventuell nachher ein Haftungsrisiko von Mieterverein oder sonst was ausgesetzt. Ich sage das mal ganz ketzerisch. Meine Frau kommt aus Kenia. Mhm. Und jeder kennt den Spruch Hakuna Matata. Ja. Weißt du, was das bedeutet?
Im übertragenen Sinn, wörtlich könnte ich es nicht übersetzen.
Ja, also das bedeutet,
lebe das Leben irgendwie so, wie Carpe Diem, oder? So.
Ja, genau. Lebe, sorge dich nicht. Und die Afrikaner machen das tatsächlich. Die gucken nach vorne, die planen natürlich, ist logischerweise. Aber die machen sich dann, wenn der Fall des Falles eintritt, dann machen sie sich Gedanken darüber, wie kann man damit umgehen, und zwar auf einer vernünftigen Ebene. Mhm. Wir sind ja heute so drauf, dass wir schon bevor der erste Strich auf den Plan gemacht wurde, haben wir schon Angst vom Deutschen Mieterbund, weil der uns verklagen könnte, weil die Schallschutznorm irgendwann nicht eingearbeitet ist. Und ich sag dir auch noch eins, und das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt: lernt einfach wieder einfacher zu bauen.
Danke.
Guckt mal die alten Bauernhäuser an. Ich meine, du in Bayern, du kennst das ja, diese schönen alten Bauernhäuser, da wurden früher irgendwann mal die Mauern aufgebaut, dann wurden irgendwann mal im Laufe der Zeit Wasserleitungen eingezogen. Vielleicht wurde sogar eine Zentralheizung irgendwann mal nachgerüstet. Aber die Häuser haben doch früher auch funktioniert und die Menschen haben sich drin wohlgefühlt.
Ja, und zwar wunderbar. So, die funktionieren auch heute noch.
Ja, die sind baubiologisch deutlich besser als der Mist, den wir heute bauen, mit ganz viel Plastik außenrum, rundherum. Ja. Und ich meine, zu WDVS habe ich sowieso meine eigene Meinung, die darf ich nur nicht öffentlich sagen.
Also ich hasse WDVS, also ich bin da ganz klar.
Ich auch. Das ist der Sondermüll von morgen, den wir uns heute an die Häuser klemmen. Ja. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, dann können wir ja Steinwolle nehmen oder Holzwolle. Ganz ehrlich, Holzwolle, wird die 100 Jahre halten? Ich wage es zu bezweifeln.
Ja.
Steinwolle. Ja. Ich komme aus Kärnten. Ich weiß, wie ein Steinbaubetrieb betrieben wird, welche Energie da wieder aufwenden, um einen Stein erstmal in die Steinwollspinnerei zu bringen. Und ich weiß nicht, ob du mal da in so einer Anlage warst, wo dann eben die Steinwolle hergestellt wird, wo der Stein mit einem immensen Aufwand geschmolzen wird und dann zu feinen Fäden gesponnen wird, um dann irgendwann als WDVS-Platte auf den Häusern zu landen. Und Peter, ich sag dir ganz offen, die Steinwollplatte als WDVS-System wird die Energie, die sie gebraucht haben und hat, um produziert zu werden, ja, Zeit ihres Lebens auf gar keinen Fall wieder einsparen. Ja.
Aber das sind genau, David, du hast jetzt so viel rausgehauen. Ich sage auch immer, vor allem du, was ich ganz oft mitbekomme, auch durch meinen ganzen Social-Media-Auftritt, viele kommen dann sofort, ja, aber die Haftung und aber Architekten und Ingenieure müssen ja die Normen erfüllen. Müssen sie nicht. Man muss bloß eins immer wissen, da weise ich immer gern darauf hin, wenn du natürlich als Investor einen Architekten- und Ingenieurvertrag schließt, in dem drin steht, dass die alles einhalten müssen. Ich habe sogar schon Verträge gesehen, da steht drin, auch die Vornormen muss man berücksichtigen.
Ja,
dann,
super.
Dann darfst du dich nicht wundern, wenn du bekommst, was du bestellst.
Das ist immer so, du kriegst immer das, was du bekommst, was du bestellst. Das Thema ist einfach, ganz ehrlich jetzt, wenn ich heute Mieter bin und ich habe eine Wohnung in einem Haus, in dem ich mich wohlfühle. Die Wohnung ist warm, ich habe immer Warmwasser, ich habe eine komfortable, schöne, helle, lebenswerte Wohnung und zahle dafür, was weiß ich, 8 € oder 9 € Netto-Kaltmiete, weil der Bau der Wohnung war einfach preiswert und gut. Dann komme ich doch im Leben nicht auf die Idee, meinen Vermieter zu verklagen, bloß weil ich mal oben die Kinder höre. Ja. Darum geht's doch. Und das ist das Thema, was wir einfach immer falsch machen. Wir planen und wir tun Dinge, ohne mit den Leuten zu sprechen, die Dinger nachher nutzen. Genau das Gleiche ist im übertragenen Sinne. Ich habe auf einen Golf 2 Autofahren gelernt. Der ist heute kleiner oder der ist kleiner als der heute normale VW Polo. Ja, hat mich jemals jemand gefragt, ob ich heute so eine Riesenkarre durch die Gegend fahren will? Nee, ich bin mit meinem Golf 2 auch gut durch die Gegend gekommen und habe mich wohlgefühlt, auch wenn die Autos heute sicherer sind. Ja. Und genau die gleichen Mist machen wir beim Wohnbau. Haben wir jemals die Mieter gefragt, ob die in einer Wohnung leben wollen, die hermetisch abgeschlossen ist, von Plastik umhüllt, um dann wieder ein Loch in die Wand zu bohren und dort eine Wohnraumlüftung einzubauen? Das ist doch schizophren, was wir da machen.
Total irre. Also ich habe das nicht so häufig, aber ich habe mit dir einen Podcast-Partner. Wir haben ja gar keine Kontroverse, ist ja direkt schade drum. Aber ist ja auch, nee. Also wirklich, du sprichst mir komplett aus der Seele und man muss einfach wieder mit Köpfchen arbeiten und vielleicht kannst du dann, wir ist eigentlich schon krass, aber wir nähern uns schon dem Ende, vielleicht kannst du mal so deinen, was ist deine Empfehlung, wirklich so die Top, sagen wir mal die Top 3 Themen, die du einem Bauherrn, der heute bauen will und Angst hat vor den Baukosten, was würdest du hier als Empfehlung noch aussprechen? Weil wir haben viele Investoren als Zuhörer, die sind da bestimmt neugierig.
Also als allererstes würde ich mit einem Energiekonzept anfangen. Ich habe mal irgendwann mal in einem Zeitungsbericht, in Editorial, ich schreibe regelmäßig auch für Immobilienzeitungen Editorials, mal reingeschrieben, rein theoretisch könnten wir in Deutschland die Häuser aus Reispapier bauen, weil wir mittlerweile Technik haben, die so viel Energie erzeugen, dass das Haus überhaupt gar keine fremde Energie braucht. Also ich würde mal als allererstes ein vernünftiges Energiekonzept mit erneuerbaren Energien vor Ort machen. Als zweites, ich würde die wassergeführte Heizung komplett weglassen. Komplett.
Okay. Ja.
Wozu brauchen wir das? Das Thema wird einfach sein, gerade das SHK-Gewerbe hat ja mittlerweile extreme Nachwuchsprobleme und es gibt heute, glaube ich, von den nachfolgenden Generationen keinen einzigen mehr, der überhaupt noch Kupferleitungen löten kann. Das heißt, wir machen alle nur diese Klemm-Stecksysteme, die sind vielleicht für die ersten 10, 15 Jahre wahrscheinlich zuverlässig, aber irgendwo so ein Gebäude lebt ja auch und irgendwann habe ich dann Wasser im Haus und ich finde nicht raus, wo es herkommt. Das wird enorme Bauschäden machen. Das zweite ist, also wassergeführte Heizung erstmal raus. Ich würde tatsächlich nicht auf Gas setzen, sondern wirklich auf die elektrische Direktheizung. Es gibt mittlerweile so geile Systeme, wo ich Fußbodenheizung elektrisch machen kann, wo ich mit Infrarot dazu heizen kann und. Total coole Sachen. Das dritte ist, ich würde tatsächlich mir Gedanken drüber machen, ob ich wieder eine natürliche Wohnraumbelüftung machen kann, ohne eine KWL einzubauen, die nach 15 Jahren wieder ausgetauscht werden muss. Und vor allem, und das ist das Irre dran, wir bauen uns ja selber krank. Was passiert denn in jeder Anlage, die kann noch so gut sein, in jeder Anlage habe ich irgendwann mal in den Leitungsrohren irgendwelche Mikroorganismen drin und was verbreiten wir dadurch? Wir verbreiten Pilze und Keime. Warum leiden denn heute so viele Menschen an Asthma?
Einfach
weil wir einfach Scheiße bauen und dann kommt noch eins dazu und dafür würde ich tatsächlich auch echt geprügelt. Ich habe mal gesagt, kein Mensch geht heute in den Supermarkt. Also jemand, der normal denkt, macht's nicht. Kauft sich dort eine Plastiktüte, zieht sich die über den Kopf und denkt sich, dass er noch ewig überleben wird. Aber mit unseren Häusern machen wir genau das. Wir bauen Häuser aus Rotenstein, aus Ütungstein, also baubiologisch gute Materialien, und hauen dann außen eine Plastikschicht außen drauf, vom Allerfeinsten. Das Haus kann doch gar nicht mehr atmen. Und da nützt mir die komplette Diffusionsoffenheit von irgendwelchen Baumaterialien überhaupt nichts mehr, weil ich außen das Ding so luftdicht habe, da funktioniert nichts mehr.
Ja, ja.
So, und absolut. Und das ist ein Riesenproblem. Und da würde ich sagen, Leute, lernt wieder abschiften, lernt wieder normal zu bauen und vor allem baut wohngesund. Setzt Holz in den Wohnräumen ein, das wird euch viele Schimmelprobleme lösen. Es gibt mittlerweile, ich habe es in meinem Buch beschrieben, auch Innovationen. Da gibt's blöderweise auch einen Innenanstrich, der ist total irre. Der hat die Funktion, dass er die Wärme und Infrarot in der Wohnung hält, also im Raum hält. Gleichzeitig durch Mikrobohren, die da drin haben, jeglichen Schimmelbefall verhindert. Und vor allem durch die Beschaffenheit und die physikalische Art, wie das Ding funktioniert, habe ich vom Boden bis zur Decke eine maximale Temperaturspreizung von 2 bis 2,5 Grad.
Ja, perfekt.
Wenn du dir das reinziehst, dann haben wir mit diesem Anstrich, der marginal ist in den Kosten, Asthma weg. Wir haben keine Staubbelastung mehr in der Wohnung, weil der ganze Staub, den wir rum haben, diese ganze Feinstaubdomatik, die kommt doch nur, weil wir immer eine Thermik in der Wohnung haben.
Ja, wird ständig umgewälzt.
Ja. Ja. Und das ist schlichtweg Schwachsinn. Das haben die Altvorderen nicht gemacht. Ich bin in Österreich im Bauernhaus aufgewachsen. Wir hatten so eine Gewölbeküche, weißt du, so diese massiven Gewölbe.
Ja.
Und in der Ecke hatten wir einen riesen Tischherd. Da wurde gekocht drauf. Da war den ganzen Tag Teewasser oder Wasser drauf für warmes Wasser. Von uns Kindern hat keiner Asthma gehabt. Wir haben alle gesund gelebt und vor allem, wir hatten alle warme Füße, wenn wir da drin in der Küche saßen, weil der Fußboden war aus Lärchenholz. Also baubiologisch besser geht's eigentlich gar nicht. Ja. Und das müssten wir wieder umsetzen. Okay, jetzt Gewölbe bauen heute, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, aber wir können es ja heute mit anderen Techniken
simulieren. Ja, aber wir haben ja tolle Techniken, wir müssen sie nur anwenden. Und ich würde dann David noch einen Punkt einfach nur informativ ergänzen, und zwar den Bauern da draußen auch, den Fachleuten, den Architekten, den Ingenieuren und den Handwerkern mehr Freiheiten geben. Weil wenn ich, wie vorher gesagt, du bekommst, was du bestellst, und dann bin ich mir sicher, kann man wirtschaftlich bauen. Und von daher, mich freut es sehr, dass hier Dirk Salewski und auch du als wirklich als Aktivisten, als hohe Funktionäre im Verband hier auch das so propagiert. Das sind meiner Meinung nach die ersten Schritte, und ich merke es auch bei unseren Kunden in unserer Community und so weiter. Es gibt immer mehr, die in die Richtung gehen, und dann können wir auch was bewirken. Und wir, das möchte ich noch ergänzen, dann bin ich fertig. Man kann heute schon viel machen. Man muss nicht bei jedem Blödsinn dabei sein. Man hat viel, viel mehr Freiheiten, ja, als man denkt. Man muss es nur tun.
Mhm. Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Und das Thema ist, lass doch die Architekten und Architektinnen auch leben. Das ist wichtig. Ich würde heute grundsätzlich jeden Architekt oder jeden Bauherrn raten, macht mit den Architekten einen ganz anderen Vertrag.
Ja.
Nicht nach der HHI, sondern wirklich, du kriegst den Auftrag, ein lebenswertes Gebäude hinzustellen, und je mehr Geld du mir einsparst, desto mehr Geld verdienst du. Also die Modelle gibt's ja. Und ich glaube, dass es dann auch ganz viele Architekten und Architektinnen gibt, die einfach auch freigeistig sind, die selber auch sich über die Freiheit freuen.
Richtig.
Und dann und das dann umsetzen. Und das Zweite ist, wir müssen es wieder lernen, diesen ganzen Fachplaner-Unsinn einzudämmen. Mal ganz ehrlich, wenn ich heute einen Aufzug brauche, dann rede ich mit einem Aufzugsunternehmen.
Und fertig.
Punkt.
Da brauche ich keinen Fachplaner. Sind wir vollkommen beisammen, das ist alles Wahnsinn. Ja. Und das sage ich, obwohl ich selbst noch ein paar Ingenieure beschäftige, aber ich beschäftige die lieber mit sinnvollen Dingen als mit so einem Blödsinn. Von daher, David, wir müssen zum Ende kommen, aber ich glaube, es war jetzt so viel Input dabei für die Zuhörer. Wir würden auf jeden Fall hier in den Shownotes packen wir deine Daten rein, natürlich den Link zu deinem Buch, das ich eben dringend ans Herz legen kann. Und ich kann auch nur jedem Zuhörer wie immer eigentlich empfehlen, bei meinen Podcast-Gästen, kontaktiert David, kontaktiert mich, geht mit uns ins Gespräch, und wir freuen uns über jeden Austausch, und dann können wir das gerne auch hier, lasst auch ein Like und ein Abo da und kommentiert, David und ich antworten auch, damit wir in den Dialog kommen, und dann geht's auch weiter. So, das würde ich euch allen mitgeben. David, hast du noch so einen Schlusssatz, den du gern rausschießen willst? Jetzt geht's noch.
Ja, also mein Satz ist nur, Leute, schaltet euer Hirn ein beim Denken und baut endlich wieder lebenswerte Räume, die bezahlbar sind. Und das ist das Wichtige. Wir brauchen Wohnungen und wir brauchen Wohnraum und lasst uns mal wieder vernünftig sein und auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Das ist das Wichtige. Und ja, ich kann nur sagen, lest mein Buch, dann wisst ihr, wie billig bauen geht.
Super, perfekt. David, hätte ich nicht schöner sagen können. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn wir
Gerne.
im Kontakt und Austausch sind und bleiben. Und in diesem Sinne, schönen Tag und bis sehr bald.
Ebenso, bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.